Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Hier ist der Individuationstyp verschoben. Das heißt, das Niveau ist zu flach.
Macht ein Streifschuss einer Waffe einen Menschen zu einem Helden? Das ist die Frage, die ja jetzt seit einigen Tagen so Menschen beschäftigt. Denn, ja, ihr habt es ja alle mitbekommen, Donald Trump wurde angeschossen, sein Ohr in Mitleidenschaft gezogen. Und jetzt geht's halt los, die Erzählung, dass er ja quasi der Auserwählte ist, der das alles überstanden hat, der sogar noch in der Situation des maximalen Aufregens und Erregens dann sich noch hochgereckt hat und noch die Faust geballt hat und so weiter. Alles schöne Bilder, alles schöne Narrative, aber die Frage ist eben, ja, reicht das schon, um Held zu sein? Und das wollen wir heute in der Sonderfolge besprechen, denn wir haben tatsächlich wieder eine Sonderfolge zum Thema Helden und Verletzte.
Ja, und warum sprechen wir darüber? Weil, wenn wir einmal verstehen, wie so eine Heldenerzählung funktioniert, uns das unheimlich viel über politische Inszenierung auch verrät. Denn ganz, ganz viel heutzutage baut eben auf diesem Heldenmythos auf dem einen, der da oben thront, ne, und unsere Schicksalsfigur ist.
Genau, und ich kann ja auch so sehr den Wunsch verstehen, dass man diesen einen Helden will. So wollte man ja auch in der Pandemie dann die Pflegehelden, ne, die einem dann quasi die Arbeit abnahmen, indem sie vor Ort an der Front quasi kämpften und man zu Hause schön im Warmen saß und einfach ein bisschen klatschen konnte. Aber schon damals habe ich ja auch gesagt, das ist völliger Quatsch. Dieser Heldenmythos, der entlastet nur allgemein das gesellschaftliche Gewissen, aber er kommt bei den Pflegekräften überhaupt nicht an, weil Pflegekräfte sind nicht Helden. Sie sind in der Regel Gruppenspieler, also Teamplayer, und sie haben eben keine übermenschlichen Kräfte, während Helden ja eher so die Einzelkämpfer sind und eben Übermenschliches leisten können. Deshalb ist diese Heldenerzählung, diese Heldenreise, dieser Heldenmythos auch immer mit Vorsicht zu genießen und eigentlich auch eine Manipulationstechnik.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist eigentlich ein Held oder die Heldenreise?
Ja, wen interessiert das jetzt?
Und die Heldenreise findet man schon in antiken Texten, aber jetzt auch bis nach Hollywood natürlich. Also wenn wir jetzt nur mal an Herr der Ringe denken zum Beispiel oder auch an die Hobbit-Filme oder auch Bücher, wo ja tatsächlich auch eine Reise stattfindet. Das, so eine Heldenreise folgt eben immer ganz klaren Mustern. Erstens, der Held hat irgendeine Berufung, ne? Also irgendeine Berufung hat ihn erwischt. Das ist immer so gleich hat es so einen göttlichen Anstrich, auch wenn man das nicht immer dann dazu bemerkt. Zweitens hat der Held dann irgendwelche Bewährungsproben zu bestehen. Es gibt immer Hindernisse auf dem Weg und an jedem Hindernis wächst man natürlich. Und drittens muss der Held unter Einsatz des eigenen Lebens, und jetzt können wir schon die Parallele zu Trump ziehen eigentlich, unter Einsatz des eigenen Lebens das Gleichgewicht dieser Welt wiederherstellen. Weil man will ja immer irgendwie zurück zu irgendwas Natürlichem. Ja, und deswegen sind Helden eben auch stets so Vorbilder, eben so Leuchttürme, haben eben immer die Berufung, die Bewährung, eine Aufopferung und am Ende hoffentlich den Triumph. Wenn man es jetzt so ein ganz plattes Beispiel nehmen möchte, dann kann man auch Jesus zum Beispiel nehmen, der ja auch seine Berufung tatsächlich durch Gott hatte, sich dann auch aufgeopfert hat, nämlich durch die Kreuzigung, aber natürlich den Triumph hatte, weil er an Seite Gottes im Himmel sitzen darf.
Ja, diese Erzählung ist in der Tat Asbach uralt. Sie erzählt sich halt auch so schön. Ne? Es ist im Prinzip eine Befreiung von all dem, was man eigentlich für unmöglich hält. Und dann kommt da jemand und der kann das auf einmal. Also in der Hinsicht eine tolle Sache. Und vor allen Dingen, er wirkt ja auch so unverletzlich. Ne? Also selbst ein Trump hat jetzt ja quasi nur eine Verletzung am Ohr gehabt. Ich habe jetzt auch schon Bilder gesehen, dass Republikaner sich auf dem Kongress da entsprechend so weiße Tücher auch an das linke Ohr geklebt haben, so aus Solidarität. Also auf einmal wird eine Verletzung zu einer Symbolik, zumal wir zum Thema Verletzung auch immer ziemlich zwiegespalten dastehen. Zum einen kommen wir ohne Verletzung in dieser Gesellschaft nicht aus, also dieser Wunsch, unverletzlich zu sein, was ja auch so ein bisschen wie unsterblich klingt, der ist zwar menschlich vielleicht und auch eine schöne Erzählung, aber es fängt ja schon mit der Geburt an. Du wirst also körperlich im ersten Moment schon verletzt, indem du quasi von deiner Mutter abgetrennt wirst, die Nabelschnur wird durchtrennt. Die erste Verletzung ist quasi deine Form, ins Leben zu treten. Und der Wunsch, sich da unverletzlich zu zeigen, den kann ich nachvollziehen. Aber er ist eigentlich eine Fiktion, weil es immer darum geht, verletzlich sein zu wollen, zu sein erstmal. Und wenn man das einmal akzeptiert hat, dann ist man da auch viel, ja, vielleicht viel heldenhafter in sich und in seinem kleinen Leben. Und dann braucht man nicht diese großen Megahelden am Horizont. Verletzlichkeit muss man dahingehend also irgendwie als Ressource sehen. Es ist zum einen sicherlich eine offene Flanke, aber nur durch diese offene Flanke können wir emotionale Bindungen haben, können wir auch Einfühlung erleben, Kreativität, Entfaltung. Und wenn das alles nicht da ist, dann ist quasi ein Moment erreicht, wo wir vermeintlich unverletzlich sind, weil wir uns nämlich vor allem einigeln und einmotten. Also dieser Wunsch, sich da in so einen großen Kokon zu hüllen und zu sagen, lass die Außenwelt nicht mehr an mich heran, den kann man verstehen, wenn man die Nachrichtenlage sieht, ne? Überall Krieg, dann Pandemie auch. Das war ja so das große kollektive Erlebnis, plötzlich vulnerabel zu sein. Da kam ja auch so ein Begriff, ne, dann auf, die Verletzlichkeit von Leuten. Bin ich jetzt quasi der Nächste, der vom Virus überfallen wird? Das ist alles auch, wie gesagt, menschlich nachvollziehbar, aber eben aus so einer Reduktion heraus gedacht, ne? Weil eigentlich ist eine Verletzlichkeit auch eine Chance.
Ja, aber es ist in der Tat angesichts der Nachrichtenlage der letzten Jahre so eine Übermacht an Verletzlichkeit vielleicht, also eine gefühlte Übermacht, mit der man erstmal klarkommen muss. Und dann sehnt man sich natürlich nach irgendwas, was das dann endlich wieder auflöst. Und das ist ja im Grunde auch das große Heilsversprechen, immer wenn man jetzt an die AfD und so weiter, die versprechen einem ja, dass man diesen verletzlichen Zustand verlässt. Außer natürlich, die Ampel bleibt weiter in der Regierung, dann ist man ja absolut angreifbar, egal bei welchem Thema. Aber die AfD stellt es ja so dar, wenn sie an der Macht ist, ist es ja im Grunde so eine Art Heldenmythos, ne? Die Natürlichkeit wird wieder hergestellt. Also wir sagen ja dann immer, wo ist denn der gesunde Menschenverstand der Wählerschaft? Aber Rechtsextremismus ist ja immer auf Irrationalismus gemünzt. Das heißt, es lässt sich halt nicht vernünftig erklären. Und deswegen braucht das eben auch diese Mythen. Und meist wird so eben so eine Rückkehr zu dem Natürlichen versprochen, quasi so eine rückwärtsgewandte Utopie. Da können wir jetzt zum Beispiel an den Slogan denken der AfD, ne, mit Deutschland aber normal. Und das ist ja diese Natürlichkeit, zu der man eben vermeintlich zurück will, obwohl es ja eine totale Vergangenheitsverklärung auch immer ist. Dazu kamen mir eben auch noch zwei Gedanken, jetzt speziell zum Rechtsextremismus und dem Heldenmythos. Erstens der bekannte Schuldkult, das ist ja ein Begriff eben aus dem Rechtsextremismus. Helden können ja eigentlich nicht schuld sein, beziehungsweise sie können ganz kurz schuld sein, aber diese Schuld muss immer auflösbar sein. Es darf keinen unauflösbaren Zustand der Schuld geben, weil sonst hat der Held ja einen extremen Makel einfach. Und deswegen ist natürlich diese Holocaust-Geschichte, wir werden immer daran schuld sein als Deutschland, es ist natürlich so unerträglich. Zweitens, deswegen sind natürlich auch total Fakten Quatsch, also dass wir die immer mit Fakten stellen wollen, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Aber wenn das natürlich alles auf Irrationalismus münzt und es ja auch viel mehr um Emotionalität geht und fast schon um Glauben, ne? Also es ist jetzt nicht im religiösen Sinne, aber du glaubst ja an etwas, das dich da irgendwie befreien kann, ja, dann ist es ja auch nicht mehr verwunderlich, dass zum Beispiel eher Einkommensschwache die AfD wählen, obwohl im Parteiprogramm der AfD deutlich wird, dass sie mehr Politik für die Reichen machen. Ja, dieser Mythos wird in dem Sinne dann eben pervertiert.
Ja, und gut, dass du es ansprichst, weil in der Tat, die Rechten haben natürlich eine ganz eigene pervertierte Form, über Verletzlichkeit zu sprechen. Also du sagst ja, ne, das Thema Helden, das ist natürlich für die ein gefundenes Fressen. Und gleichzeitig fühlen sie sich natürlich auch nicht normal in dem, was da gerade passiert. Aber alleine diese Idee, dass wenn sie jetzt an die Macht kommen, dass es dann wieder normal wird und dass man damit dann auch wieder unverletzlich wird gegenüber all dem, was da gerade so in der Welt passiert. Also dieses Versprechen, dann unverletzlich zu sein, das ist natürlich auch eine völlige Utopie, die überhaupt nicht haltbar sein wird. Aber wie du auch schon sagst, das Thema Glaube spielt da eine große Rolle. Und die Leute haben halt, wenn sie Angst haben, da kannst du dann nicht mit Rationalität kommen. Du musst mit ja eben solchen übertriebenen Fiktionen kommen. Und deshalb verfängt das auch so. Deshalb verfängt auch ein Trump, obwohl alle wissen, dass er Murks macht. Und ich habe das jetzt neulich auch noch so schön gehört, im Vergleich zu Biden, auch wenn Biden eine Pressekonferenz gibt, dann steht er danach noch und gibt dann auch noch diverse Auskünfte den Journalistinnen und Journalisten. Und die sind auch alle kundig. Und der hat auch wirklich einen sehr differenzierten Blick auf die Welt und kann auch zu allem irgendwie was sagen. Und die Pressekonferenzen von Trump seiner Zeit, die waren ja dann doch eher, sag ich mal, mit Beschimpfungen und Hasstiraden gegenüber seinen Fake-Medien, die er da alle brandmarkt. Also das ist eine ganz andere Form von Typus Politiker, der da ist. Aber es interessiert ja in dem Sinne keinen. Der Wähler möchte diese Geschichte einfach hören.
Ja, und Trump hat ja jetzt in der Tat auch eine Narbe davon gezogen, ne? Thema Verletzlichkeit, aber zeigt sich ja als der im Grunde gar nicht verletzt werden kann. Ne? Also es war ja Sekunden, nachdem er angeschossen wurde, hat er sich ja wieder aufgerichtet, die Faust in den Himmel gereckt quasi und fight, fight, fight. Und da haben wir übrigens auch das, was ich eben angesprochen habe, mit Aufopfern des eigenen Lebens im Grunde für die Sache, ne? Hat er ja in dem Sinne in dem Moment getan quasi. Das könnte man zumindest so erzählen.
Genau, also das wird er ja auch so erzählen. Und dass er dann trotzdem so über allem steht, das macht ihn ja quasi übermenschlich. Ich habe wirklich auch Leute gesehen von dem Parteitag, die dann wirklich ihn als Heiland schon verklärt haben. Also das macht mir persönlich dann wieder so Angst, ne? Aber gut, in Amerika ist das scheinbar üblich, dass man so drauf ist. Aber nochmal zum Thema Angst und Pandemie. Wir erinnern uns alle, es wurde damals unter anderem zwischen vulnerablen Gruppen und eben den nicht vulnerablen Gruppen unterschieden. Also zwischen denen, die verletzlich sind und denen, die eben ja vermeintlich die Helden sind oder vermeintlich auch überhaupt nichts haben. Und auch das fand ich schon damals offen gesagt ein bisschen doof, weil das wirkt ja erstmal so, als gäbe es eben auch nicht vulnerable, ja, was ja Quatsch ist. Du bist als Mensch, ab dem Zeitpunkt, wo du geboren bist, bist du verletzlich. Du musst dir, was weiß ich, eine Schramme zufügen, dann blutet's oder was weiß ich, ein Zahn fällt aus oder du fällst hin oder auch seelisch entsprechend natürlich verletzlich. Deshalb ist diese Begrifflichkeit damals etwas unpassend gewesen in meinen Augen. Zudem kommt natürlich auch noch, wenn du Leute in verletzlich und unverletzlich einteilst, hat das ja auch fast schon sowas Paternalistisches. Du quasi erhöhst dich, indem du dann sagst, du da hinten bist verletzlich und deshalb müssen wir dich schützen. Also wir fördern dich nicht mehr, sondern wir schützen dich quasi nur noch, damit du auch ja kein Leid erfährst, was ja auch wieder Quatsch ist, weil, wie gesagt, der Mensch erfährt einfach Leid ab dem Zeitpunkt, wo er da ist.
Das ist dann auch direkt die anderen in so eine Opferrolle reinpressen, aber irgendwie sagst du ja in dem Moment auch, und für alle anderen ist es nicht so schlimm. Also es ist ja im Grunde auch da von der Wortwahl schon schlecht, weil du ja allen anderen im Grunde sagst, die müssen nicht so sehr aufpassen.
Genau, genau. Also die anderen sind dann vermeintlich die Unverletzlichen. Ja, und dann, wenn ich dann noch sage, ihr seid die Verletzlichen, habe ich sie ja quasi auch stigmatisiert. Und das ging ja, glaube ich, auch vielen so ein bisschen auf den Sack in der Pandemie. Da bist du plötzlich dann der Schwache, der von anderen beschützt werden muss. Dahinter steckt aber natürlich auch so ein bisschen dieses Grundprinzip, dass du eben in der Gesellschaft doch nicht einsam bist und einzeln, sondern immer im Kontext mit anderen zusammenlebst und deshalb natürlich auch sich eine Freiheit, wie man sie auch immer hat, eben nicht aus der Unabhängigkeit ergibt, sondern eher aus der Fähigkeit zu lernen, mit Verhältnissen der Angewiesenheit umzugehen. Das heißt also, du musst schon gucken, dass du in einem gewissen Setting bleibst und da entsprechend auch deine Wirkmechanismen hast, aber du musst eben auch wissen, dass du ohne dem eben nicht kannst, ne? Und dass dieser Wunsch, alles zu privatisieren, also zum Beispiel auch Verantwortung an die eigene Gesundheit, eben an das Heldensein, dass das Quatsch ist, weil du kannst es einfach nicht. Das Drumherum, die Mitverantwortung der Gesellschaft für deine Gesundheit ist maßgeblich und deshalb ist es auch wichtig, dass zum Beispiel finanziell schwache Gruppen, die dann auch soziale Nachteile dadurch haben, eigentlich wieder mehr an der Gesellschaft teilhaben müssen. Das wäre im Übrigen auch die Lösung, haben wir ja schon mehrfach gesagt, um gegen die AfD vorzugehen.
Und du sagst denen im Grunde auch die ganze Zeit nur, ja, ihr könntet ja Helden sein, wenn ihr wolltet, ne? Ihr müsst halt mit diesen Umständen klarkommen und euch darüber erheben. Also es ist ja quasi wie wenn wir die ganze Zeit sagen, befreit euch doch von euren Umständen und werdet doch finanziell stark. wie die unausgesprochene Aufforderung zur Heldenreise, obwohl das ja totaler Quatsch ist, weil man natürlich in der Struktur gefangen ist, in die man reingeboren ist.
Ja, aber ich glaube, ganz Amerika lebt ja von dieser sogenannten Heldenreise. Stichwort vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, das ist ja genau dieses Konzept. Und wenn wir heute dann quasi an unsere finanziell Schwachen appellieren, Menschen, strengt euch mal an, ihr müsst einfach auch mal mehr arbeiten und so weiter, ne, dann kommt ihr auch hoch, dann habt ihr auch diese Chance, ein Held zu sein. Dann ist das ja genau dieser Versuch, den Leuten irgendwie ein bisschen Sand in die Augen zu streuen, was ja nach wie vor dann gilt, dass sie eben in ja, sozialen Umständen auch unterwegs sind, die eben nicht so schnell einen Aufstieg mehr ermöglichen. Das hat mit Steuern zu tun, das hat was mit Umwelt zu tun, mit ihrem Arbeitsplatz vielleicht auch, allgemein dem sozialen Status. Deshalb ist es vielleicht gerade schwierig, den Leuten so ein X für ein U vorzumachen.
Ich soll hier eine Werbepause, ja, eine Werbepause ankündigen. Das lohnt sich nicht bei den wenigen Zuhörern.
Ja, und wenn wir jetzt eben Heldenmythos oder Verletzlichkeit angucken, ne, und das jetzt mal eben auf die Politik übertragen wollen, dann fällt ja eigentlich schon auf, ne? Ich habe gerade schon gesagt, Trump hat jetzt seine Narbe am Ohr, aber das ist eigentlich seine Stärke. Währenddessen hat Biden ja erstmal den Wahlkampf gestoppt. Jetzt gerade hat er ihn tatsächlich gestoppt, weil er Corona hat. Also auch wirkt wieder eine Art Schwäche. Ich glaube, Trump hätte dann auch wieder gesagt, und ich werde den Virus bekämpfen. Hier wird man halt still und heimlich nach Hause zurückkehren und das dann aussitzen. Also ich habe immer das Gefühl, dass jetzt die, die mehr so links von der Mitte sind, immer ein Problem haben mit Verletzlichkeit, mit den Schwächen, weil das dann tatsächlich Schwächen sind, die man vielleicht auch reflektiert, sehr vernünftig. Und die, die sehr weit rechts stehen, die freuen sich über jede Narbe, die sie kriegen können. Und wenn du denen, also glaubst, die sind doch jetzt angreifbar geworden, jetzt kriegen wir sie doch, dann zeigen die immer, nee, absolut nicht verletzlich.
Das zahlt auch so ein bisschen auf dieses Phänomen ein, was man überwiegend im rechten Lager findet, dass Menschen da ja auch gerne mit Narben dann aus ihrem Studium herauskommen. Also Stichwort, sie waren mal irgendwann in einer Verbindung, in einer schlagenden und haben sich dann so eine Mensur am meistens so an den Wangen dann zugezogen. Also bei so einem Gefecht, ne, dann irgendwie, was ja total albern auch ist, aber gut, das wird ja...
Beim Fechten selbst, ja, da wird auch gegenseitig sich angefeuert. Also eigentlich gilt es dann als toll, also ich habe so ein bisschen Insights aus einer Burschenschaft mal bekommen, wenn du dann verletzt wirst. Das ist eigentlich ein Manko, wenn du noch nie durchs Fechten da irgendeine Narbe davon getragen hast.
Genau, eben. Ich meine mich zu erinnern, dass sogar Wolfgang Schäuble eine solche Narbe auf der Wange hatte. Also sprich, das geht bis in höchste Kreise. Und in der Tat, die Narben werden da quasi als Auszeichnung getragen, während dann, sag ich mal so, das linke Spektrum der Politik eher sich so mit jeder Verletzung so, ja, dann erstmal wieder selbst beschäftigt und darüber reflektiert und warum ist es denn dazu gekommen
und sich auch so ein bisschen schämt.
Genau. Also Scham ist generell ein Wirkmechanismus, der im Rahmen von Verletzlichkeit auch immer wieder hervorkommt, der natürlich auch extrem lähmt. Ja, also Scham ist immer so ein Mangel, ist immer so ein, meine Körperlichkeit ist nicht mehr ganz so fit und so weiter. Genau das ist, also das Thema Scham kennen ja dann die Rechten eher weniger.
Genau, und es geht ja nicht nur um den Körper jetzt, ne, sondern eben auch um politische Auswirkungen. Also was hast du für politische Entscheidungen getroffen? Siehst du selbst vielleicht sogar ein, dass irgendwas nicht so gut war? Muss man, wenn der rechte Mob schon wütet, dann auch noch so groß eingestehen, dass etwas falsch war? Das ist ja was, wo ich gerne ran würde, wenn ich die Kommunikation übernehmen würde. Also wenn es wirklich um Kleinigkeiten geht, muss man sich da nicht immer ja eben kreuzigen lassen jetzt in dem Sinne, weil da wird tatsächlich niemand dich als Held bejubeln. Ja, wohingegen eben ja Verfehlungen von der rechten Seite, das merken wir ja immer wieder, also siehe Jens Spahn zum Beispiel, der sich ja doch so ein bisschen radikalisiert hat, ne? Also jetzt gerade sehr viele Probleme mit den Maskendeals, die er damals da getroffen hat. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen haben wird. Normalerweise müsste er jetzt schon längst seinen Stuhl räumen, aber passiert ja nicht. Friedrich Merz hat auch sehr viele Entgleisungen gehabt. Auch da passiert nichts. AfD müssen wir gar nicht erst mit anfangen. Auch da läuft alles normal weiter, weil die sitzt halt aussitzen. Ne? Und viele andere, die eigentlich sehr gemäßigt sind, vielleicht sehr rational an Politik rangehen, die sind schneller weg, weil die dann halt sich schämen und das einsehen und dann ihre Verletzlichkeit quasi preisgeben und wechseln.
Genau das. Ich glaube, dass ein Jens Spahn sich schon lange nicht mehr schämt und dass er alles das, was man mit Charme verbindet, also so eine Art ja von existenzieller Verunsicherung, Erschütterung der Selbstachtung, Riss im Selbstideal, all das hat er ja nicht. Also jedenfalls nicht spürbar. Früher in der Tat sind Leute für weniger zurückgetreten, weil sie sich geschämt haben und weil aber auch noch so ein Mechanismus von Verletzlichkeit auch noch wirkte. Ja, inzwischen zählt das zumindest bei der CDU definitiv nicht mehr. Und man fragt sich eben auch, wollen die sich da zu Helden aufbauen oder sind die da auch wieder ganz im Trumpschen Sinn? Ich meine, sie haben sich halt auch sehr dran orientiert, wie Trump auftritt. So tritt ja mittlerweile auch an vielen Stellen Herr Merz auf. Das ist schon erschreckend, was die da kopieren.
Es wäre auf jeden Fall gut, wenn wir alle so Heldenmythen und Inszenierungen besser entlarven könnten. Denn ich glaube, dass mit Trump und wie das Blut sein Ohr runtergelaufen ist, und das Blut war ja dann im ganzen Gesicht, ne? Das hat schon enorm verfangen an sich, also bei seinen Anhängern natürlich, vielleicht aber auch hier in Deutschland. Ich habe in dem Moment, als er sich wieder aufgerichtet hat, sofort, und er hat ja gesagt, wait, ne, hat im Grunde übrigens seine Security-Leute damit weiter einem eventuellen Beschuss ausgesetzt, aber egal, interessiert ja keinen. Und dann eben die Faust gen Himmel und dann fight. Also ja, es ist halt eine geniale Inszenierung, dass du selbst in so einem Moment daran denkst, ich brauche gute Bilder. Ne? Der denkt ja nur in Bildern eigentlich, in Bildern und Schlagzeilen. Und das hat halt eben echt gut funktioniert. Spannend finde ich übrigens auch immer noch, Trump wurde ja verfehlt, aber hinter ihm im Publikum ist ja jemand erwischt worden, also nicht nur einer, aber eben einer ist gestorben. Und Biden, also der Präsident, hat bei der Witwe zu Hause angerufen und hat sich dann erkundigen wollen, wie es ihr geht und so weiter und halt eben sein Beileid aussprechen wollen. Ja, und die Witwe hat gesagt, nee, sie wird nicht mit ihm sprechen, weil das hätte ihr Mann nicht gewollt, weil der ja eben Trump angefeuert hat und Trump selbst, ne, für den die Kugel ja eigentlich bestimmt war, der hat sich noch nicht gemeldet bei ihr.
Und das in meinen Augen zeichnet auch eben dann eben den Nicht-Helden aus, weil, also zumindest wäre es heldenhaft gewesen, sich bei der Familie zu melden. Macht er nicht. Warum? Klar, er ist eben auch kein Held und er nutzt das jetzt gerade ziemlich ungelenk aus. Ich glaube auch, dass dieses ganze Ding ihm auch noch nicht so richtig 100% nützt. Denn nur weil jemand da jetzt einmal ein bisschen Blut im Gesicht hatte, ich übertreibe jetzt mal bewusst, deswegen wird noch nicht Amerika jetzt plötzlich geeint oder quasi vom, also die Leute, die eher links stehen, gehen dann eher nach rechts. Ich glaube auch, dass vielleicht sogar einige angewidert oder angeekelt sind von diesen Bildern, dass da, sah ja wirklich aus wie so eine Bestie in dem Moment, als also das Blut so an seinem Mund war. Also da gibt es ja Vampirfilme, die ähnlich aussehen. Und deshalb glaube ich, dass das vielleicht sogar noch gar nicht, also es wirkt ja auch so, oh mein Gott, jetzt wurde schon auf ihn geschossen, wer weiß, was da noch alles für Trouble kommen wird. Vielleicht ist das sogar Negativwerbung für ihn gewesen, hatte ich mir auch mal für einen Moment überlegt.
Ja, also ich glaube, das wird halt bei einigen Anhängern sehr gut angekommen sein, aber die waren halt vorher schon fanatisch. Ja. Ne? Also die waren ja schon da, deswegen glaube ich auch, da wird jetzt nicht nur, weil er angeschossen worden ist, irgendwer anders auf einmal Trump wählen, das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Auch wenn man im ersten Moment dachte, er wird jetzt vor Kraft kaum gehen können. Aber es sind eindrucksvolle Bilder, dass er selbst dann wieder aufsteht, ne, erstarkt durch diesen Angriff. Und Biden hat halt jetzt Corona und vergisst ständig, was er sagen will, braucht Hilfe, um eine kleine Treppe runterzusteigen. Also es sind halt schon Gegensätze, die einen so ins Grübeln bringen können.
Ja, vor allem Corona mit 81 zu bekommen, ich glaube, das ist auch nochmal ein extremes Risiko, Stichwort vulnerable Gruppen. Ich glaube, das macht ihn nochmal doppelt verletzlich. Und wenn man diesen Satz, er hat ja mal gesagt, nur Gott könne ihm ein Signal geben, dass er da entsprechend abtreten soll, könnte man ja vielleicht so als solches deuten.
Ja, Gott hat gesprochen, das stimmt, könnte man im Grunde sagen. Ja, jetzt kann man ja im Grunde auch noch über einen gefallenen Helden sprechen.
Ja.
Und zwar rede ich von El Hotzo, den ich jetzt nicht als Helden bezeichnet hätte, aber viele fanden bestimmt, dass er ja mit seiner Ironie, ne, Satire, die er sonst immer so an den Tag legt, vor allem durch Tweets eben, ne, die er täglich so absetzt, viele angespannte Situationen, politische Situationen auch immer so ein bisschen aufgelöst hat.
Ne. Genau, er hat im Prinzip dafür gesorgt, dass das Thema zumindest auch mal von anderen Seiten beleuchtet wird und dass man halt einfach ja, im wahren Wortsinn drüber lachen kann. Das war jetzt aber dann irgendwie doch vermeintlich ein bisschen geschmacklos. Er hat sich ja dann so ein bisschen über das Attentat lustig gemacht. Und jetzt kann man sagen, ja, er ist halt Satiriker. Und ich meine, ein Harald Schmidt hat auch schon ziemlich zotige Sachen gebracht. Ein Dieter Nuhr sowieso. Gut, Richard David Precht ist jetzt kein Satiriker, aber auch der hat sich schon die eine oder andere Skandalsache erlaubt. Und trotzdem hatten alle dann nach solchen Aktionen noch ihre Sendungen und waren wie selbstverständlich dann auch weiterhin unter Vertrag bei den jeweiligen Sendern, ausgerechnet El Hotzo, den haben sie jetzt vom RBB rausgeschmissen.
Ja gut, er hat tatsächlich da einen Tweet gebracht nach dem Trump-Attentat, von wegen, was haben Trump und der letzte Bus gemeinsam knapp verpasst oder irgendwie sowas. Und dann kam ja schon so ein Shitstorm via Twitter, was übrigens X heißt, ich sage immer noch Twitter, ich krieg's nicht hin, wo dann El Hotzo drauf reagiert hat mit, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Ne? Also dieses, dass er jemanden den Tod wünscht, das fanden halt viele ja, unmenschlich, unwürdig, unmoralisch. Ja. Und genau deswegen hat eben der Sender dann auch reagiert, weil bestimmt sehr, sehr viele sich darauf gestürzt haben. Und das ist ja so enorm angeschwollen, dass sogar Elon Musk das mitbekommen hat, der ja bekannterweise Donald Trump jetzt mit 45 Millionen Euro pro Monat im Wahlkampf unterstützen möchte. Ob das noch demokratisch ist, weiß ich ja ehrlich gesagt nicht. Ne? Geld regiert die Welt. Und der hat eben über so eine neurechte Influencerin, die übrigens auch den Klimawandel leugnet, mitbekommen, das, was Al Holtz da gesagt hat. Und Elon Musk hat dann den Bundeskanzler markiert. Mhm. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, dass die Leute das jetzt unmoralisch finden, ja, geschenkt, kann ich verstehen. Aber das hat Ausmaße angenommen, da muss ich echt sagen, also das ist so lächerlich. Wir haben viele andere Sachen, um die wir uns gerade kümmern sollen.
Ja, weil eben die rechte Bubble darüber dann richtig aufschäumte. Ne? Also Bild-Zeitung ist ja sofort drauf eingegangen und so weiter und so fort. Also da hat man ja auch dann eine seltsame Überverletzlichkeit gezeigt. Das war natürlich alles kalkuliert. Ne? Man wollte im Prinzip El Hotzo und damit ja irgendwie vermeintlich auch ein linkes Lager treffen. Jetzt hat er das ja dann auch zurückgenommen. Ich glaube auch, weil er Angst hatte, dass das tatsächlich strafbar ist, weil es gibt ja angeblich einen Paragraphen, wonach man das nicht machen darf. Aber ich finde halt immer noch, er ist Satiriker. Und ich meine, durch das Ganze, was er da tut, ist er überhaupt erst so bekannt geworden. Und er ist über Satire bekannt geworden. Er ist nicht als Journalist oder dergleichen bekannt geworden, sondern immer schon als jemand, der es übertreibt, der es überspitzt. Also es gibt ja zum Beispiel auch diesen Begriff oder diesen Satz, Nazis töten. Ne? Das ist ja von der Partei, die Partei unter anderem auf Wahlplakate gebracht worden. Und je nachdem, wie man den Satz liest, kann man natürlich auch darin eine Handlungsempfehlung lesen. Und trotzdem gilt das ja unter Satire dann entsprechend zu sehen. Warum ist El Hotzo nicht auch Satiriker einfach?
Ich glaube, das hat halt, viele haben nicht mit so einem Anschlag gerechnet auf einen ehemaligen US-Präsidenten. Ne? Da waren einige sehr erschrocken auch drüber, sodass natürlich auch, also es ist jetzt nicht nur das rechte Lager, die das falsch fand. Ne? Es gab ja in jedem Lager irgendwie Leute, die das jetzt moralisch fragwürdig fanden, was El Hotzo da gemacht hat. Ich finde ja, man muss es immer von mehreren Seiten betrachten, nämlich unter anderem auch, wie viele Leute sterben denn wegen Trump oder wie viel Hetze wird denn gegen Migranten zum Beispiel betrieben aufgrund von Trump. Deswegen ist das, ja, finde ich, weiß ich nicht, ist das moralisch fragwürdig, wenn man sich da tatsächlich denkt, was wäre anders gewesen, wenn es geklappt hätte? Aber das ist natürlich auch was, womit ich mich jetzt vielleicht sogar angreifbar mache.
Es gab mal von Designstudierenden, glaube ich, einen Film, der wirkte so ein bisschen, als wäre es ein Werbefilm von Mercedes. Also der war richtig professionell gemacht. Also man hatte wirklich den Eindruck, das hat Mercedes jetzt ins Netz gestellt. Da fuhr dann so ein Auto durch Landschaften und dann auch durch so ein Dorf. Und da guckten dann auch Menschen zu dem Auto, ne? Und man dachte wirklich, jetzt kommt gleich irgendwie noch so eine Freude am Fahren, obwohl, nee, das ist ja BMW, aber irgendwie sowas, ne? So, und dann sah man auch, dass das so ein paar Gefahren erkannt hat, ne? Also was ich da wollte dann irgendwas auf die Straße rollen und dann bremste das System ab, ne? So. Und dann fuhr es durch Braun am Inn, bekanntermaßen ja der Geburtsort von Adolf Hitler. Wie gesagt, auch diese ganze Szenerie war so anno dazu mal, ne? Und auf einmal rannte ein Kind auf die Straße und das Auto fuhr weiter. Ja. Und dann kam irgendwann so Mercedes, irgendwie bla bla bla, das und das System erkennt Gefahren, bevor sie entstehen.
Jetzt kommen wir natürlich auch zu dem moralischen Dilemma, hätte man Adolf Hitler damals umbringen sollen oder nicht? Ne? Da wird ja auch drüber diskutiert. Und du hast auch im Vorfeld, nicht im Vorfeld des Podcasts, sondern wir hatten vor ein paar Tagen miteinander gesprochen, eben nach diesem Trump-Attentat. Das fand ich auch ganz bemerkenswert, deine Frage. Warum wird denn das Attentat von Stauffenberg auf Hitler so gefeiert, ne? Er als Held gefeiert. Und jetzt bei Trump wird halt so ein El Hotzo dann rausgeworfen, weil er eine Meinung dazu hat. Und ich habe ja dann gesagt, naja, Stauffenberg ist halt sehr viele Jahre her. Ne? Damals in der Zeit, als das passiert ist, wurde das jetzt auch nicht in Deutschland gefeiert. Ja. Weil es halt immer die Umstände sind. Und jetzt haben wir halt wieder den Fall, Trump ist halt noch am Leben. Natürlich kann man rückblickend sagen, Hitler hätten wir umgebracht. Bei Trump ist es halt, ja, ich glaube, das ist einfach viel, viel schwieriger, wenn du aus der Zeit bist.
Ja, beziehungsweise natürlich ist es ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen, weil Adolf Hitler, wir kennen im Prinzip sein Werk, sein Schaffen in Anführungszeichen und da jetzt überhaupt den Vergleich mit Trump zu wagen, ist natürlich auch eine Verharmlosung all dessen, was Hitler gemacht hat. Aber natürlich, spätestens dieser Moment, ne, was wäre denn gewesen, wenn man ihn frühzeitig, aber das ist genau auch die Frage, wer darf das dann? Also welche Moral gibt dir das Recht? Weil demnach musst du ja dann können dann ganz verschiedene Kräfte plötzlich sagen, da müssen wir auch den umbringen, weil der wird nämlich jetzt, was weiß ich, die Wärmepumpe fordern und dann werden ganz viele Leute in wirtschaftliche Not geraten und so weiter und so fort. Also sprich, dann ist man ganz schnell in so einem, jeder erschießt sich gegenseitig.
Absolut, ja. Das ist ja auch, wenn man das irgendwie rechtfertigen will, das Attentat, natürlich zieht man sich dann irgendwie auch ein paar Gründe an den Haaren herbei. Man denkt natürlich jetzt auch so ein bisschen daran, wenn Trump an die Macht kommt. Putin hat schon gesagt, er will ihn unterstützen. Man weiß, Trump hat immer Putin als seinen Freund dargestellt, von wegen, er ist der eine, der mit ihm klarkommt. Im Grunde spielt Putin ihn halt, ohne dass Trump das merkt, weil sein Ego zu groß ist. Dann steht Europa schön blöd da, ne? Weil dann wird Amerika bei einem eventuellen Angriff auf Europa auch nicht mehr so schnell in die Bresche springen, also uns nicht zu Hilfe eilen, wenn Trump eben an der Macht ist.
Ja, absolut. Also zusammenfassend nochmal gesagt, der Held als Erzählung ist natürlich unfassbar toll und eine Reduktion von Komplexität, ne, weil im Prinzip einer kommt und der löst das alles. Gleichzeitig ist es aber auch eine hochgradig manipulative Art, euch da quasi ruhig zu stellen und euch auch so ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen. Und diese Verantwortung leider haben wir aber alle. Jeder für sich kann ein Held sein, muss entsprechend aufpassen, dass er da nicht auch instrumentalisiert wird mit. Ich hoffe, wir konnten euch so in dieser Podcast-Folge einen kurzen Überblick geben und werden das sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle weiter vertiefen. Aber so viel für den Moment.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.